Halleluja! Wir werden Gott als König sehen. Am Ende dieser Woche, dieser Karwoche, wir werden den König sehen. Er lebt. Und wir gehen ja in die Karwoche jetzt hinein. Da zieht Jesus nach Jerusalem ein. Die Leute rufen, siehe, euer König, euer Herr kommt. Und das unmündige Volk. Dann sagen die Pharisäer, nicht so laut. Sonst kommen die Römer. Sonst werden wir nochmals gefangen, versklavt, was auch immer ist. Wir werden unseren König sehen, unseren Jesus Christus. Halleluja, preis dem Herrn. Ostern ist die Zeit der Auferstehung. Eine Zeit, wo der Natur erwacht, alles grünt und blüht und die Bienchen kommen. Ach, Halleluja. Und unsere Frau Merkel wollte uns Osterruhe verordnen. Gott sei Dank, dass der liebe Gott uns Osterfreude geschenkt hat. Wir dürfen jubeln und jauchzen. Unser König lebt. Unser König kommt. Passt auf, was noch alles passiert. Der Teufel sieht immer nur schwarz. Aber wir sehen bunt in Farbe. Verstehst du, wir sind keine Schwarzseher mehr. Der Teufel will uns Ostern vermasseln. Wollte schon, das letzte Jahr hat schon Ostern vermasselt. Keine Gottesdienste. Wir bleiben zu Hause. Osterruhe, legt euch ins Bett, liebe Leutchen, wir wollen niemand anstecken. Ja, nein, wir sollten Osterspaziergang machen, Osterfeuer machen. Ich habe früher in Heilbronn ab und zu mal auf dem Friedhof mit unserem Posaunenchor geblasen, morgens zwischen 6 Uhr und 7 Uhr. Und die Leute haben sich gefreut, dass Musik auf dem Friedhof ist. Denn wir sind berufen, nicht nur Friedhofsruhe, sondern die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Halleluja. Lass dich deine Freude nicht vermasseln von den Politikern. Leb dein Leben weiter. Und du stirbst ja dein Leben, nicht deren ihr Leben. Und wir arbeiten für das Leben und nicht für den Tod. Osterruhe. Ach, das liebe Zeit. Die Juden wollten damals ja auch Ostern den Christen vermasseln. Die haben das Grab versiegelt und ich werde heute über Ostern sprechen, ein bisschen als Vorlauf hier, als Vorspann. So, lass dir deine Osterfreude, dein Osterfeuer, deine, ja, Osterfreude nicht nehmen. An der großen Kirche, da ruft jemand mich um Mitternacht an, gegen so 12 Uhr, ruft an, Pastor, was tut es? Bei Ihnen an der Kirche, da ist eine Satansmesse. Da habe ich gesagt, wie bitte? Ich wusste, diese Mazedonier, also eine orthodoxe Gemeinde, die bei uns in Untermiete waren, und die haben dort Ostern gefeiert. Und weißt du, wie die Ostern gefeiert haben? Die haben Ostereier genommen und die sind um die Kirche marschiert. Vielleicht 500, 600 Leute. Und dann haben sie miteinander, sie gehen so zwei und zwei und dann klopfen sie die Eier und essen, und da waren die ganze Strecke also mit Ostereier, also Schalen verstreut. Sie haben sich gefreut. Der Herr lebt. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Das ist Ostern. Halleluja. Lass dir deine Osterfreude nicht nehmen. Lasst uns Jesus feiern. Mein König, mein Herr lebt. Ich lese zum Eingang hier eine Bibelstelle aus Matthäus Kapitel 27, Vers 64 und folgende Verse. Am nächsten Tag nach der Kreuzigung war es ein Rüsttag, da versammeln sich die hohen Priester und die Pharisäer und beim Pilatus, beim diesem großen Politiker, der Herr, wir haben uns erinnert, dass jener Betrüger, also dieser Jesus, als er noch lebte, gesagt hätte, nach 3 Tagen werde ich auferweckt oder auferstehen. Befiehl also, lieber Pilatus, dass das Grab bewacht werde bis zum 3. Tag. Hätte auch 4. Tag sein können, da wäre nicht mehr passiert. Aber bis zum 3. Tag, damit nicht seine Jünger kommen und uns die Leiche stehlen. Und das Volk, da wird das Verderben noch viel schlimmer und viel größer. Und er ist von den Toten auferweckt, würden sie dann erzählen. Und da war die Leiche gestohlen. Da wird der letzte Betrug viel schlimmer als der erste. Und da sagte der Pilatus, na ja, dumm seid ihr sowieso. Ihr sollt eine Wache haben, geht und bewacht es, so gut ihr könnt. Und ich kann mir vorstellen, diese Soldaten, was sie sich gedacht haben, wir müssen eine Leiche bewachen. Die muss ganz gefährlich sein. Ansteckend wahrscheinlich, ein Virus haben. Und sie gingen hin, versiegelten den Stein und sichern das Grab mit der Wache hier. Liebe Geschwister, wir haben einen lebendigen Heiland und keinen toten Christus. Er ist auferstanden. Das dumme Volk damals wollte verhindern, dass Jesus aufersteht. Da haben sie römische Wachen ans Grab gestellt. Die müssen sich doof vorgekommen sein. Lebendige bewacht man, aber nicht Tote. Und das sind die Juden. Und es ist ihnen auch teuer zu stehen gekommen. Sie haben die Wache, nachdem sie erzählt haben, was da passiert ist. Wir haben geschlafen. Und als wir schliefen, kamen seine Jünger und haben seine Leiche geklaut. Verstehst du? Das wäre ja Strafe. Die wären ja alle erschossen. Oder gehängt. Oder was auch immer. Oder gekreuzigt. Und dann haben die Juden diese Wachen zur Lüge animiert, ihnen Geld gegeben. Weißt du, die haben das teuer bezahlt. Und das, da wären sie bestimmt nicht so billig abgekommen, so ein Euro. Nein, gleich Tausender, verstehst du? Das sind gleich Millionäre dabei geworden. Wir werden euch gut bezahlen. Die Leute wollten die Wahrheit vorenthalten und so weiter, die Juden, den Menschen, damit sie ja nicht erfahren, Jesus lebt, Jesus lebt. Matthäus 28 lese ich hier weiter. Während sie weggingen, da trafen sie einige von der Wache, also die Frauen vom Grab, als sie weggingen, und der Stein war weggerollt und berichteten alles dem hohen Priester, was geschehen war. Und diese versammelten sich mit den Ältesten und fassten einen Beschluss und sie gaben den Soldaten reichlich Geld. Da wäre ich auch vielleicht ein Soldat bei der Wache gewesen, also mich reichlich bezahlen lassen. Und sie gaben ihnen reichlich Geld und wiesen sie an, zu sagen, seine Jünger seien in der Nacht gekommen und hätten ihn gestohlen, während sie schliefen. Und wenn der Statthalter, dieser Pilatus, davon was erfährt, dann werden wir ihn beschwichtigen. Du siehst ja, wie die Politik zusammenhängt und zusammenarbeitet. Die Kirche und die Politik, die sind alles Lügner. Die sind alles die gleiche Sorte, aus dem gleichen Holz geschnitzt. Ja, und wir werden dann ihn beschwichtigen. Und sie nahmen das Geld und taten, wie es angewiesen wurde. Und weißt du, wir würden die Geschichte nicht wissen, wenn sich nicht einer bekehrt hätte von denen. Und irgendjemand hat es verraten. Weißt du, Lügen haben kurze Beine, auch wenn sie bezahlt sind, auch wenn sie viel Geld kriegen. So, und so haben sie getan, dieses Gerücht verbreitet. Und dieses Gerücht ist bis heute, bis auf den heutigen Tag, also bis auch heute, 2021, wird es gehalten. Die Leiche ist gestohlen. Aber unser Jesus, der kümmert sich um die Politik Dreck. Der kümmert sich nicht darum. Er kümmert sich nicht um die Lügen der Juden damals. Die konnten schwätzen und reden und erzählen und machen und bestellen, was sie wollten. Die Leute haben keine Ahnung von Frühling. Guck mal jetzt, auch hier. Du kannst das Wetter nicht aufhalten. Die Menschen können das Wetter nicht verändern. Die können die ganze Klimakatastrophe nicht aufhalten. Es kommt, wie es kommt. Jetzt kommt Frühling. Alles erwacht. Ach, ich bin begeistert. Bei mir sind schon Bienchen auf dem Balkon angekommen. Die haben gesucht, ob da ein paar Blumen sind. Ich mache es von Ostern bis Oktober. Da pflanze ich meinen Balkon. Aber jetzt lasse ich mir Zeit. So, die Leute haben keine Ahnung. Alles erwacht. Alles erwacht, alles lebt auf. Die Natur hat die Kraft in sich, die Kraft des Lebens. In der Bibel heißt es einmal ein merkwürdiger Spruch, und die meisten glauben, weil sie nicht weiterlesen. Das Leben eines Menschen ist wie Gras. Das Leben des Menschen ist wie Gras. Da wird abgeweht und du denkst, jetzt ist alles Winter, kahl, alles eine Wüste. Und im Frühjahr, da kommt es aus den Wurzeln, treibt es hoch. Wahrscheinlich die Engel, wie er im Koran heißt, ziehen die Halme hoch. Verstehst? Und da passiert Großes, was die Natur erwacht. So ein Keimling sprengt den Beton. So oft habe ich schon Bilder gesehen. Mitten im Asphalt, da kommt so Keimling raus. Die Natur ist stärker als der Tod, als Beton, als Zement, als Asphalt. Da kommt das hoch. Und du kannst machen, was du willst. Da, weißt du, die Natur hat Leben in sich. Tote Sachen wachen nicht auf. Tote Sachen bleiben tot. Aber Leben, was Leben in sich hat, das funktioniert. Und die ganzen Geisterbeschwörer hier, Osterruhe. Ja. Und die wollen die Leute in eine Schachtel pressen, in ein System bringen. Wir müssen ruhen. Nein, wir müssen brennen. Wir müssen strahlen. Wir müssen die Freude Gottes in unserem Herzen haben. So eine Pflanze sprengt ihr Horizont. Sie lässt sich nicht begrenzen. So viele Menschen schmoren im eigenen Saft. Ja, wir müssen Rücksicht nehmen, wir müssen das machen. Nein, wir müssen leben und auch die anderen leben lassen. Beides gehört dazu. Beweihräuche dich nicht und belüg dich nicht. Mach dir nichts vor. Den haben sie gestohlen, den Herrn Jesus Christus. Den Heiland kann man nicht stehlen. Der ist nicht habhaft. Du kannst Geister nicht einfangen. Bin in England, in Schottland und dann... Ich wollte ein Schloss besichtigen, also eine Ruine wollte ich besichtigen. Dann hieß es, Sie können hier nicht in diese Ruine heute, oder in diesen paar Stunden, Sie können da nicht rein. Dann habe ich gefragt, ja warum? Der Charles, Prinz Charles, der war mit Mikrofon und hat Geisterstimmen versucht einzufangen. Du kannst Geister und Geist nicht einfangen. Das kannst du nicht. Gott kommt aus dem Jenseits, verstehst du? Und so doofe Menschen suchen Geisterstimmen in Ruinen oder wo auch immer. Oder in den Gräbern. Denk mal nach. Und ich will heute, dass wir über Ostern nachdenken, was da alles passiert ist. Der Stein ist weg. Ich werde natürlich noch viel mehr über Ostern predigen in den nächsten Tagen. Über Karfreitag, die Leiden Jesu. Und dann Wir sind erlöst von der Angst, was am Karsamstag passierte. Jesus stieg hinab in die untersten Orte der Unterwelt und hat das Gefängnis gefangen genommen. Und die ganzen Leute, die aus den Tagen von Noah und vor der Sintflut gelebt haben, alle, die umgekommen sind, die werden zu dem lieben Gott gehen. Nur nebenbei. Und dann an Ostern, deine Erlösung ist perfekt. Mehrere Leute haben mir diese Tage geschrieben, Pastor Matthäus, wirst du Gottesdienste halten über Ostern oder wirst du die Ruhe, Osterruhe einhalten? Nein, habe ich den Leuten zurückgeschrieben. Ich werde mein Ostern feiern, ich werde mein Heiland nicht nehmen lassen. Nein, mein Herrgott werde ich nicht nehmen lassen. Mein Jesus lebt. Die können machen, was sie wollen, da im Bundestag, im Reichstag oder wo auch immer. So, aber was ist an Ostern alles passiert? Der Stein ist weggerollt, die Grabtücher, das Grab war leer und die Grabtücher, und das Schöne dabei ist, dass die Grabtücher waren schön sauber zusammengelegt. Wenn man die Leiche gestohlen hätte, hätte man auch die Leichentücher mitgenommen. Oder ein Chaos zurückgelassen, verstehst du? Eine Schlacht wäre da gewesen, denn Jesus wurde in Kleidern, so was er war, der hat ja gar nichts angehabt, der war sowieso nackt am Kreuz. Aber das, was er anhatte, diese Leichentücher und Schweißtücher, war er eingewickelt und die haben das sauber, die Engel oder der liebe Gott hat schön sauber das zurückgelegt, Schweißtücher da und Leinentücher da, sauber aufgeräumt. Jesus ist ein ordentlicher Mensch gewesen. Der liebe Gott ist ein ordentlicher Gott, ein Gott der Ordnung. Wenn Gott etwas tut, er hinterlässt kein Chaos. Als wenn man da getuft hätte, was ist Grabräuber, wenn ich so die Grabräuber von den Pharaonen lese und höre, was aus in den Pyramiden passiert ist. Die haben Schutz zurückgelassen, nur noch das Beste, die Ringe weggenommen und dann sind sie abgehauen. Aber interessant ist, dass die Geschichte die Auferweckung des Lazarus vor der Auferweckung Jesu passierte, bevor Jesus von Bethanien nach Jerusalem einzieht, da passiert die Geschichte von der Auferweckung Jesu. Und dieser Lazarus kommt aus dem Grab raus und dann sagt Jesus, packt ihn aus. Packt ihn aus. Der war in Leichentücher eingewickelt, macht ihn frei, befreit ihn. Jesus hat es nicht nötig gehabt. Gott hat ihn befreit. Nicht die Menschen, nicht die Zuschauer. So interessant. Lazarus muss ja also vorher ausgewickelt werden, aber hier beim Heiland hat der Vater im Himmel getan. Jesus war nicht mehr in Leichentücher gebunden. Weißt du, normalerweise ist man gebunden in Leichentücher. Es fängt mit den Windeln an und in eine Krippe gelegt und hier in Leichentücher und im Grab gelegt. Die Zeit ist vorbei. Jesus ist nicht mehr an der Erde gebunden. Denk drüber nach. Auch du, dein Sarg, deine Leichentücher, die werden hier alles zurückbleiben. Nur nebenbei. Jesus ist nicht mehr vom Tod gebunden. Von dieser Erde, er ist nicht mehr an der Erde gebunden. Leichentücher haben nichts zu suchen. Stell dir mal vor, ich denke noch an das Turiner Leichentuch. Da ist der Abdruck des Gesichtes Jesu angeblich. Verstehst? Das bleibt alles zurück. Die ganzen äußeren Eindrücke und was war auch wahr. Und jetzt pass auf, Johannes 20, Vers 6 und folgende Verse ist eine interessante Geschichte. Petrus und Johannes, als sie hören, Jesus lebt, Jesus ist auferstanden, die rennen zum Grab. Die wollen sich überzeugen, ist das wahr, was die Weiber da erzählen? Ist das wahr? Und Petrus stürmt rein. Ja, das Grab ist leer. Aber unser lieber Johannes, der war sauber, intelligent, gebildet, kommt aus dem Priesterhaus, und er geht langsam rein und er sieht. Und da heißt es, als Johannes sieht, dass die Leichentücher und das Leichentuch und die Leinentücher, Schweißtuch sauber zusammen, ordentlich zusammengelegt ist, da glaubte er an Jesus. Da ist er überzeugt worden, nicht nur, dass das Grab leer ist, sondern dass das Grab ordentlich verlassen wurde. Jesus hat am dritten Tag das Grab ordentlich verlassen. Wenn Diebe und Grabräuber das gestohlen hätten, weißt du, dann hätten sie auch das mitgenommen. Denn sie hätten irgendwie ihn tragen müssen. Wenigstens den Sarg dann mitgenommen. Aber das war auch nicht. Da wäre Chaos im Grab gewesen. Aber das war schön sauber zusammengelegt. Das ist unser lieber Gott. Halleluja. Und ich war gestern gepredigt, Gott ist der Patentinhaber. Gott macht alles perfekt. Und als Johannes die Leinenkleider sah oder Leichentücher sah, dann sagte er, ich glaube. Und er war ein Zeuge der Auferstehung. Diese Leichentücher oder Leinentücher, die sind ein Beweis des Glaubens. Jesus ist nicht mehr drin in der Verpackung. Jesus ist zum Vater gegangen. Die Verpackung bleibt hier. Auch deine und meine Verpackung bleibt hier. Mein Sarg und meine Leichentücher, meine Klamotten, ich kann noch so schön eingepackt werden. Das bleibt alles hier. Gott ist ein Gott der Ordnung, auch im Tod. Gott ist ein Gott der Ordnung, auch im Tod. Wenn Gott was macht, macht er immer gründlich, meine Lieben. Er macht eine ganze Arbeit und wir dürfen ihm vertrauen. Und noch am gleichen Tag, das ist das Schöne an Ostern, noch am gleichen Tag erscheint er einzelnen Leuten. Plötzlich ist Jesus mittendrin. Und da sehen wir, Jesus ist in der Versammlung seiner Kinder, wo zwei oder drei zusammenkommen. Und wenn einer mal nicht dabei ist, dann kommt er nächsten Sonntag wieder. Wie beim Thomas. In der Osternacht wurde der Tod besiegt, das Leben lebt. Christus ist auferstanden von den Toten. Und Johannes Kapitel 14, Vers 6. Und mit Recht kann man sagen, er ist wahrhaftig auferstanden. Und er kann sagen, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung. Das ist Jesus. Er ist der Weg zum Vater, der Weg zur Wahrheit. Er verurteilt die Lüge. Und jetzt wird alles bewiesen. Das Erste, was Jesus beweist, ist, dass die Juden lügen nach Strich und Faden. Der ist gestohlen. Oder der ist irgendwie scheintot gewesen, ist nach Indien ausgewandert. Das erzählen sie alles noch. Verstehst du immer noch diese Lügen? Hat sich selbst befreit, verschwunden. Aber wie kann er dann immer nach und nach den Leuten 40 Tage lang erscheinen nach Ostern? Und er hat die Juden blamiert, die Juden nach Strich und Faden blamiert mit ihren Lügen. Das hat ihnen viel Geld gekostet. Die mussten Kredit aufnehmen wahrscheinlich. Ja, was sie alles noch mussten. Er ist das Leben, weil er den Tod überwand. Und seitdem, seit Ostern, ist der Tod bezwungen, hat der Tod keine Macht. Seit Ostern. Was ist an Ostern geschehen? Jesus, das Leben, starb und hat er den Tod genommen und den Tod in die Flucht geschlagen und besiegt. Und ja, er hat die Mächtigen zur Schau gestellt. Und die Mächtigen, das war Pilatus, das waren die Juden, das waren die, die nicht glaubten, die sich was einbildeten, wir. Hat sie zur Schau gestellt. Guck mal, seid doch alles Lügebeutel. Mit Ostern brach ein neuer Tag an, der Nebel geht weg, die Schatten verschwinden. Und jetzt ist Osterzeit statt Osterruhe, verstehst du? Lass doch die Osterruhe zum Teufel gehen. Ja, in 2. Mose Kapitel 12, Vers 2 ist es so wichtig. Dort redet Gott zum Volk Israel und mit Ostern, mit Passa sollte wieder das neue Leben anfangen. Die Israeliten sind aus Ägypten, aus der Sklaverei rausgekommen. Und dann sagt der liebe Gott hier dem Volk Israel, dieser Monat, Ostern, Passa, soll die Reihe eurer Monate eröffnen. Nicht 1. Januar, das sind die Römer mit 1. Januar, mit ihrem Götzendienst. Aber die meisten Völker des Orients feiern Frühjahr und Neujahr im Frühling, als wenn alles wieder erwacht. Die sind nicht diese Totendiener, 1. Januar, Silvester. Ja, dieser Monat, 2. Mose 12, Vers 2, dieser Monat soll die Reihe eurer Monate eröffnen. Er soll auch das als der erste unter den Monaten des Jahres gelten, also Neujahrsfest. Christen sollten Neujahr feiern an Ostern, nicht am 1. Januar. An Ostern sollen wir feiern. Da beginnt das Leben, da beginnt die Arbeit, da beginnt die neue Saat. Und man sieht wieder auf die Ernte zu. Der erste Monat des Jahres ist also nicht Januar, wo alles tot ist und alles kahl liegt, alles bedeckt ist mit dem Schnee womöglich hier in der nördlichen Hemisphäre, sondern Osterzeit, wo das Leben erwacht, wo die Zugvögel zurückkommen und alles sich wieder regt und bewegt und so weiter. Das Gras erwacht, die Blumen beginnen zu blühen. Das ist ein schönes Bild gepostet mit den Blumen, verstehst du? Die Knospen treiben. Ah, da ist Krach. Verstehst du? Wie eine Atombombenexplosion. Da ist Krach und Leben in der Natur. Alles sprießt. Das kannst du fast buchstäblich riechen. Die Luft ist voller Freude. Osterpause oder Osterruhe. Osterfreude. Die Natur erwacht. Die Vögelchen singen. Da habe ich gefragt. Bei mir, ich dachte zeitlang, hier, die Welt ist ausgestorben. Kein Vogel mehr weit und breit, keine Amsel, nix. So, und, aber jetzt zwitschern sie wieder alle. Ach, ich freue mich über Ostern. Osterfreude. Lass dir diese Freude nicht nehmen und vermiesen. Osterzeit ist also der erste Monat, die neue Zeit. Oster ist einfach etwas, wo der Mensch aufatmet. Jetzt darf ich raus. Jetzt darf ich meine Arbeit tun. Das Menschengeschlecht wird neu geschaffen. Der neue Adam ist wieder da. Jesus Christus, der alte Adam ist tot, aber der neue Adam lebt. Mein Jesus lebt. Das ist der erste Monat des Jahres für euch, liebe Christen. Jesus beginnt seine Gemeinde zu bauen und die Pforten der Hölle werden seine Gemeinde, seine Kirche nicht überwältigen. Ostern beginnt eine neue Zeit. Und mit dem Dichter dürfen wir sagen, oder dem Schreiber der Bibel, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Nicht irgendein Tag, wo wir viel Spaß haben. Nein, Ostertag ist der Tag, wo der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Ja, bei Ostern geht es nicht nur um Hasen und Ostereier. Man hat in der Kirche Ostereier zugelassen, weil im Ei das Leben ist. Im Ei hat sich der liebe Gott versteckt, Vater, Sohn und der Heilige Geist. In so ein Ei, Eigelb, Eiweiß und Eischale. Da ist die ganze Trinität und wenn das gebrütet ist, ja, der Heilige Geist brütet am Anfang über das Wasser. Und was hat der Heilige Geist alles aus dem Wasser herausgebrütet? Du und ich, wir sind gekommen. Am Karfreitag hat Gott einen hohen Preis gezahlt, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Und Ostern, mein König kommt. Halleluja, mein König kommt. Ostern ist die Wende der Weltgeschichte. Da fällt die Mauer, wie die Berliner Mauer, damals 89. Das ist wieder Freiheit. Da hört die Verklemmung auf. Und die Bibel sagt, achte drauf. Die Bibel betont den Juden, achte genau drauf, dass ihr Passa richtig zum richtigen Zeitpunkt feiert. Wenn alles erwacht. Halte den Frühlingsmonat inne. Und darin hat der Herr hier gesagt, dass das Passa dem ewigen deinem Gott zu begeben, denn im Frühlingsmonat führt die der ewige dein Gott dich aus Ägypten bei Nacht heraus. Im Frühlingsmonat führt Gott dich raus. Mit Ross und Mann und Wagen hat der Herr sie geschlagen, hat Miriam gesungen. Mit ihrem Tamburin. Mit Ross und Mann und Wagen hat der Herr sie geschlagen. Und das ist Ostern. Das Volk Israel hat Ostern bei dem Auszug aus Ägypten miterlebt. Ihr sollt stille sein. Ich will für euch streiten. Gott hat sein Volk im Frühjahr aus Ägypten geführt, das weiß ich, weil hat sogar Herr Jesus extra in Matthäus 24 gesagt, bittet Gott, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Feiertag, und das war Passa-Feiertag für die Juden damals, bittet, dass eure Flucht nicht geschieht. Stell dir mal vor, du müsstest im Winter, im hohen Winter, bei 40 Grad minus fliehen. Da wächst draußen nichts. Aber hier im Frühjahr, wo alles blüht und klimatisch die angenehmste Zeit ist und der Kreislauf der Natur beginnt, im Frühling, all jene Naturkräfte kommen wieder zurück und der alte Winter muss gehen. Da musst du kein Fasching und Karneval machen und so weiter und dann mit Masken die Dämonen vertreiben. Die Leute wollen mit Masken, vor allem im Schwäbischen, im Keltischen, die wollen die Dämonen mit Masken vertreiben. Der Teufel hat keine Angst vor der Maske. Die Viren haben auch keine Angst vor der Maske. Nur nebenbei und so weiter. Gott ist derjenige, der seine Macht offenbart. Jetzt sprichst alles. Da kannst du beten, so viel du willst. Es wird kommen, wie es kommen muss. Plötzlich, dein Baum im Garten ist grün. Dann blüht er wieder bei euch in Werder oder wo auch immer. Da blühen die Bäume dann und dann tragen sie Frucht. Verstehst du? Nicht dazu erwacht. Was bisher geruht hat, was bisher verborgen war, das kommt ans Licht. Und der gleiche Gedankengang ist auch, wie Gott uns an uns Menschen anwendet. Denn auch in unserem Leben ist vielleicht ein Zustand des Winters, alles so kalt, die Heizung kann ich bald gar nicht mehr bezahlen, verstehst, alles so teuer, wird immer teurer und teurer. So, und die Zeit des Winters ist so vorbei. Die Zeit der Unergiebigkeit, wo nichts da ist. Wie geht's jetzt weiter? Schnee kannst du nicht essen. Ohne Ostern und ohne Frühling wäre unser Leben zu Ende. Aber Lob und Dank, der Auferstandene lebt, der König kommt. Warte mal, die ganze Karwoche. Jesus zieht nach Jerusalem ein, dann feiert er mit seinen Jüngern das Abendmahl, wäscht ihnen die Füße und dann wird er verraten im Garten Gethsemane, aber zuerst ringte und kämpfte, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Du siehst, was alles in dieser Karwoche, Kar ist Fleisch, was in dieser Fleischwoche passiert, wo das Fleisch gekreuzigt wird, der alte Mensch gekreuzigt wird und dann kommt der König raus. So, der Auferstandene will im neuen Leben uns begrüßen und von wegen sich verbieten lassen. Osterruhe. Ja, die Freude war so groß. Also ich bin erstaunt, als die Jünger Jesus erlebten, den Auferstandenen erlebten, sie weinten vor Freude. Kannst du dir das vorstellen? Vor Freude weinen. Sie weinten vor Freude. Ist das wahr? Ist das möglich? Ja. Die Gottesdienste sollen weitergehen und ich bin so eigentlich froh für einige Bischöfe und einige Kirchenleute, die gesagt haben, wir lassen uns dieses Jahr nicht unsere Gottesdienste nehmen. Die Gemeinde darf in die Gottesdienste gehen und da verantwortet jeder Priester und jeder Pfarrer selber, ob er das macht oder nicht. Aber die meisten Kirchen sind offen für Gottesdienste, Ostergottesdienste. Ostern ist das größte Fest der Christenheit letztendlich. Nicht nur Weihnachten, Jesus ist gekommen. Nein, Jesus ist auferstanden und Jesus lebt. Aber beides hängt zusammen, Krippe und das Kreuz. Ohne Krippe gibt es kein Kreuz. Aber da gibt es manche Pfarrer, ich habe diese Tage im Fernsehen gesehen, wie er den Gottesdienst feiert. Und dann haben sie irgendwo da einen rausgesucht, so einen Jüngling, verstehst du, wie er Gottesdienst feiert. Er wird Ostergeschenke und so weiter, er wird Ostern in eine Tüte den Leuten nach Hause bringen lassen. Verstehst du? Also diesen Herrgott, diesen Jesus, was weiß ich, einen Gruß von Ostern in eine Tüte nach Hause bringen. Nein, wir sollen zusammenkommen und wo zwei oder drei sind, da ist Jesus mitten unter ihnen. Da muss keine große Masse sein. Also ich bin weg von diesen großen Massenveranstaltungen. Zwei, drei Leute reichen und der Heiland in der Mitte, der lebendige Heiland. Was nützt es, wenn wir 1000 Leute sind und wir haben den Heiland nicht unter uns? Was nützt es? Ja, diese Versammlung, das, was wir jetzt in dieser Pandemiebekämpfung erleben, das hätte sich ein Adolf Hitler und ein Stalin sich nie gewagt. Auch nicht einmal der Honecker in der DDR, was sich unsere Regierung sich leistet. Wegbleiben, nicht in den Gottesdienst gehen. Und gerade unsere Frau Merkel müsste wissen, sie wäre heute nicht unter uns und sie wäre nicht in Deutschland, wenn nicht die Kirchen offen gewesen wären 1980. Und immer diese Friedensgebete, die Kirchen haben sie geöffnet. Und da konnten die Politiker damals machen, das ganze politische Kader konnte machen, was er wollte. Sie konnten Ostern nicht verhindern. Ostern ist der Kern unseres Glaubens, ihr Lieben. Wäre Jesus nicht auferstanden, wäre unsere Predigt vergeblich, sagt der Apostel Paulus. Und wir lassen uns die Auferstehung nicht stehlen. Ich lasse meine Freude am Herrn, meine Osterfreude nicht nehmen. Diese Auferstehungsfreude. Weil Jesus lebt, lebe ich auch ich. Halleluja. Wir Christen dürfen uns das nicht alles gefallen, was sie da oben machen. Also ich meine nicht den lieben Gott. Ich meine im Reichstag oder im Parlament, irgendwo in den Regierungen. Wir dürfen uns nicht alles erlauben. Wenn ich die alten Christen angucke, die Propheten der Bibel, die haben ganz straff geweissagt. Ich habe gestern noch gepredigt von diesem jungen Mann aus Judäa, der nach Samaria kam und gegen den König Jerobeam predigt. Und das ist nichts, was ihr da macht mit eurem Götzenaltar. Und dieser Götzenaltar brach auseinander. Und er hat eine steife Hand bekommen. Er kann die Hand nicht mehr bewegen, nicht mehr zu sich ziehen, nicht mal in der Tasche stecken. Und dann kommt dieser junge Prophet und der macht die Wende. Und wir müssen wieder diesen jugendlichen, frischen Geist haben, voller Elan, voller Pep. Man kann selbstverständlich über Hygienekonzepte reden, aber Gottesdienste zu verbieten? Ich bin für Reinheit. Ich glaube, dass Reinheit sehr wichtig ist. Und da, wo Menschen sauber leben, ich weiß noch, als ich in Indien war, ich habe in Indien in aussätzigen Lager gepredigt, den Aussätzigen die Hände aufgelegt, dass meine Hand voller Eiter war am Schluss. Das ist eklig. Und dann habe ich einen Leiter aus Kalkutta gefragt, der war Direktor von einem Lager oder mehrere Lager, aussätzigen Lager, für etwa 100.000 Aussätzige. Und da war mein Übersetzer. Ich habe gesagt, Bruder, könnte ich Aussatz kriegen? Dann sagte er, du wirst nie Aussatz kriegen. Erstens, du isst Vitamine, du lebst sauber und du wirst keinen Aussatz kriegen. Aber diese Leute, der Aussatz ist eine Krankheit der armen Leute, die sich nicht waschen, sich nicht pflegen, nicht Rücksicht nehmen, die alles Mögliche in sich aufsaugen. Das ist Zeichen vom Aussatz. Sagt, du kriegst es nicht. Ich krieg's auch nicht. Und er leidet über 100.000 Aussätzige, Lager, Kliniken und dergleichen mehr. Der Glaube kommt aus der Predigt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das Evangelium predigen. Das volle Evangelium ist nicht nur Jesus heilt. Nein, Jesus regiert. Das ist das volle Evangelium. Er ist Herr über Tod und Krankheit, über Sünde, über Verlorenheit, was auch immer sein mag. Gottesdienstverbote, das gab schon alle Zeit. In der Christenheit, seit der Christenheit gab es Gottesdienstverbote. Die Christen haben sich dann in Katakomben versammelt, im Untergrund versammelt und die Regierung konnte machen, was sie wollte. Denn jede im Hausversammlung, man kann Gott überall feiern, denn die Kommunisten haben nicht so viele Panzer, dass sie vor jedem Haus einen Panzer stellen können. So, du feierst in deinem Haus deinen Gottesdienst. Und die ersten Christen bis zum 3. Jahrhundert, sie hatten keine Kirchen, nur nebenbei. Sie versammeln sich in den Häusern hin und her. Der Regierung muss klar sein, die Freude, die Osterfreude kann niemand nehmen. Meine Bibel sagt es als Hinweis auf Ostern, in den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg. Ja, du darfst sie vielleicht nicht singen, aber in deiner Küche, in deiner Badewanne, Halleluja, da hallt es wenigstens, da hast Echo noch dabei. Als Christ darfst du keine Angst haben vor der Wahrheit, auch vor der verordneten Osterruhe. Ja, mag egal sein, was die Leute denken. Wir sollen für die Regierung nur beten, damit sie uns in Ruhe lassen. Ja, damit sie uns in Ruhe lassen. Das ist alles. So, der Teufel hat auch jetzt durch Corona und durch diese Corona-Kanzlerin eigentlich versucht, uns total lahmzulegen, in die Ruhe, Osterruhe zu schicken. Wie die Isabel, geh ins Bett und leg dich hin. Geht nicht raus, Leute, bleibt ja zu Hause. Nein, weißt du, wenn du wirklich voll Heiligen Geistes bist, dann sollst du einen Osterspaziergang machen. Aber jetzt habe ich hier die Tage gelesen, was dieser Präsident, ein christlicher Präsident von der CDU, was er gesagt hat, in Sachsen, da darf, wenn drei Leute dort getroffen werden auf der Straße, die kommen 2 Jahre nach Bautzen, in Knast. 2 Jahre. So hat er das angedroht. Leute, geht ja nicht raus. Lass dir deine Freude am Herrn nicht nehmen. Mein König lebt. Mein König lebt. Pass auf. Dieser Ramadan, wenn der Ramadan kommt, dann wird wieder alles erlaubt sein. Nur nebenbei. Ja. Verstehst du? Aber die Osterfreude, nicht das Zuckerfest, die Osterfreude ist, worauf es ankommt. Aber die Kirchen bitte macht keine Präsenzgottesdienste, dass sie anwesend sind. Keine Präsenzschulen. Ja, macht ja nichts. Ja, nicht. Ja, und das noch eine Pfarrerstochter, die Frau Merkel. Eine Pfarrerstochter. Merkwürdig. Aufgewachsen in einem komischen Umfeld DDR. Die lebte im Westen, ihr Vater zog in die DDR, um dort wahrscheinlich das Mädel vorbereiten für die Arbeit. Osterruhe klingt für mich wie Friedhofsruhe. Oster wird das Leben gefeiert, das Leben genossen. Wir haben gesiegt. Das ist, was der Ruf von der Sieg von Marathon war. Wir haben gesiegt und plötzlich gehen Lichter an überall. Man hat sich vorher verbarrikadiert, sich versteckt. Man wusste nicht, wie die Sache ausgeht. Aber jetzt wissen wir, wie die Sache ausgeht. Seit 2000 Jahren weiß ich, wie die Geschichte ausgeht mit Jesus. Osterruhe. Nein, Osterfreude. Wenn sich im letzten Jahr während den ganzen Feiertagen die Religionsausübung verboten war, lass sie nicht alles verbieten. Christen lassen sich nicht alles verbieten. Weder von den gesetzlichen Menschen, noch von dem Gesetz selbst, von Verordnungen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. So steht es in meiner Bibel. Hör die Schlange an, Frau Merkel hier, wie sie die Osterruhe ankündigt um Mitternacht, verstehst. Meines Erachtens, der hat wahrscheinlich zu tief ins Glas geguckt, oder in Bierlaune, irgendwie das, ja, ich verordne jetzt die Osterruhe, und nachher nimmt sie noch das zurück und entschuldigt sich. Ich pfeife darauf, auf die ganzen Entschuldigungen. Denn meine Bibel sagt, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Wenn ich mich entschuldige für etwas, was ich falsch gemacht habe, für einen Fehler, dann verändere ich meine ganze Einstellung. Aber nein, das wird alles noch zementiert. Und dann sagt diese liebe Dame, ich will ja nichts verbieten. Und da redet sie so wie Mutti, verstehst du? Ich will ja nichts verbieten, aber ihr werdet doch wohl nicht die dritte Welle gefährden und mit Ernst die Lage beurteilt, ihr werdet die dritte Welle nicht gefährden, schon allein diese Formulierung. Es kommt noch die vierte Welle und die fünfte Welle und die zehnte Welle wird noch kommen. Macht euch gefasst. Jetzt in England, jetzt müssen sie, die Leute, die schon 2-mal geimpft worden sind, in aller Liebe, die müssen jetzt das 3. Mal impfen, weil die Medikamente nicht mehr wirken, weil die Viren sich fortgebildet haben. Die waren auf der Uni, die haben studiert. Die haben sich weiterentwickelt. Und die Natur entwickelt sich immer weiter. Wenn es einmal was losgelassen ist, du kannst die Lawine nicht mehr aufhalten. So, die dritte Welle werdet nicht gefährden. Das meint sie auf Deutsch richtig. Ich werde sie nicht verhindern wollen, sie aufhalten wollen. Genau, wir wollen das aufhalten. Wir wollen dem Teufel das Handwerk legen. Und das ist alles, was wir erleben. Das ist der Teufel, der die Christen mürbe machen möchte. Und dann höre ich schon den Einwand von manchen Online-Leuten, ja, lasst uns Online-Predigten hören. Gewiss, das ist eine Lösung, auch meine Predigten hier, Online-Predigten. Tausende hören täglich diese Predigten in aller Liebe. Aber wir brauchen auch Präsent-Gottesdienste, dass wir miteinander begegnen. Lebst du noch? Bist du noch auf dem Plan? Existierst du noch? Verstehst du? Wo bist denn du? Verstehst du, dass ich meinen Bruder, meine Schwester sehe? Und sobald ich meinen Bruder, meine Schwester sehe, weiß ich, der liebe Gott existiert noch. Richard Wurmbrand erzählt, als er im Gefängnis, er war 14 Jahre in rumänische Gefängnisse, und er hat immer sein Brot mit einer Ameise geteilt, und diese Ameise kam regelmäßig, und er hat Gott gedankt für die Ameise. Dann hat er gesagt, ich weiß, solange es die Ameise noch gibt, die Welt existiert noch. Und solange es ein Käferchen gibt, ein Grashalm gibt, die Welt existiert noch, solange die Sonne scheint. Ja, Gemeinde online, sowas gibt's nicht. In der Bibel steht nicht irgendwo Gemeinde online. Ja, wir können so Gemeinschaft haben, dass wir die Predigten austauschen und hören. Nein, das Wesen der Kirche ist, wo zwei oder drei zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Präsenzgottesdienste. Jesus ist präsent. Nach der Kreuzigung ist Jesus am laufenden Band 40 Tage lang präsent. Am See Genezareth. Der backt sogar Fische. Der Heiland kann Fische backen und Brote rösten. Nach der Auferstehung sammelt Jesus seine Jünger, besucht diese fehlenden Geschwister, erscheint ihnen persönlich wie dem Thomas oder den beiden Emmaus-Brüdern. Ostern war für die Juden ein Horror. Ja, lauter Jesus-Erscheinungen, furchtbar, furchtbar. Was da alles passiert, was da in der Bildzeitung steht, dem ist er erschienen, jenem ist er erschienen, 40 Tage lang bis zur Himmelfahrt. Die ersten Christen ließen sich die Osterruhe nicht zu. Sie ließen sich nicht binden, verbieten Osterruhe. Da haben sie nicht versteckt aus Angst vor den Juden, nein. Sie haben sich gefreut, sie waren in ihren vier Wänden, in ihrem Gottesdienst, im Gemeindehaus, am Zöller, auf oberen Zöller, dort in Jerusalem, da wo sie sich immer versammeln, das war ihr Gemeindehaus. Das Haus gehörte mal dem Johannes Markus, und er hat sein Haus geöffnet, da wo das Abendmahl gefeiert wurde, da waren sie versammelt, und plötzlich steht Jesus drin. Im Gemeindezentrum, ja. Christen gehören zu Ostern in die Kirche. Und die unbedingt. Und sie gehören nicht irgendwo im Bett, im Untergrund. Und gerade jetzt, wo die Zeit so wichtig ist, der Herr steht vor der Tür, klopft an, und wir sollten, wie die Leute dort in Jerusalem, Hosianna! Der König kommt! Halleluja! Und er wird kommen in dem Moment, wo du und wo ich sag, Hosianna. Er sagt, ich werde nicht mehr kommen dazu euch, wie jetzt, was ihr jetzt seht. Ich werde wiederkommen, wenn ihr ruft, Hosianna, der König kommt. Ich bin in Jerusalem, auf dem Ölberg, auf der anderen Seite von der Moschee, von Tempelberg. Und da ist ein alter Herr dort mit einquartiert in diesem Haus, wo wir waren. Und einquartiert und mit einem Bart, ein Russe. Und er jeden Tag kommt heraus und guckt da raus zum Balkon und guckt auf das schöne goldene Tor von dem Tempelberg. Und das war ein Rabbi. Und ich habe diesen Rabbi dann gefragt, was suchen Sie dann? Dann sagt er, er hat von Gott eine Eingebung bekommen. Und er sollte, wenn er erlebt, dass das Tor, das goldene Tor geöffnet wird, und Jesus ist durch das goldene Tor durchgezogen, dann weiß ich, der Messias ist gekommen. Und er wartete auf den Messias, bis das goldene Tor geöffnet wird. Als die Juden Jerusalem in 67 eingenommen haben, dann war einer der Kriegsherren an diesem Tor und hat Gott angebetet und gepriesen, und dann sagte, dieses Tor kann ich von innen nicht öffnen und auch von außen nicht. Das kann nur der Messias, dieses goldene Tor öffnen. Jesus kommt und er wird seine Füße auf dem Ölberg setzen und sie werden ihn alle sehen. Alle Juden, alle Christen, alle Moslems, alle, die nicht geglaubt haben, alle Ungläubigen, die werden sehen, in wen sie gestochen haben. Das ist Ostern. Diese Auferstehungserscheinungen sind noch nicht zu Ende, auch wenn Jesus in den Himmel gefahren ist. Er wird zeigen, wie der Prophet Zacharia im Alten Testament sagt, was da alles passiert ist. Unser Volk hat so viel Schaden erlitten durch die ganzen Zwangsmaßnahmen einer unfähigen Regierung, die nichts kann, nichts zustande bringt. Ich habe euch neulich Jesaja 19 vorgelesen, da steht so schön über die deutsche Regierung, über die ganzen Corona-Manager, dass sie alles taugenichts sind. Steht drin in der Bibel. Vor 3000 Jahren wurde das geschrieben. Aber gerade die Menschen in Krisenzeiten, sie brauchen Gemeinschaft, sie brauchen gegenseitige Ermutigung, sie brauchen Gottesdienst, dass Gott ihnen dient und dass wir ihnen im Namen Gottes dienen, die Hände auflegen. Menschen in Notzeiten wie diese, in Pestzeiten, brauchen erst recht. Martin Luther hat sogar in Pestzeiten empfohlen, Leute, gibt es den Sterbenden das letzte Abendmahl noch oder die letzte Ölung? Ja, die Menschen brauchen Hilfe und Trost. Sie brauchen Zuspruch, sie brauchen Beistand, sie brauchen Fürbitte. Wir brauchen Gemeinschaft, meine Lieben. Kannst du für mich beten? Ja. Denk an mich, ich habe morgen eine Prüfung. Nein, so verstehst du auf diese Art, ich habe keine Prüfung. Aber nur nebenbei, verstehst du, dass du jemand bittest und greif mir unter die Arme. Und Geschwister, und wir müssen lernen, einander unter die Arme zu greifen, wie Hur und, wer war der Zweite? Fällt mir jetzt gar nicht ein. Hur und Josua, glaube ich. Nein, Josua war unten da gekämpft. Hur und, war noch einer. Also Aaron, beide griffen da eben unter dem Arm. Nur nebenbei, wir brauchen Unterstützung, wo zwei oder drei eins werden, was sie bitten, das wird der liebe Gott tun. Wir brauchen Beistand, wir brauchen den Segen. Der Herr segne dich, der Herr schütze dich, der Herr sei mit dir und der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Das brauche ich, das brauchst du. Wir brauchen das Abendmahl, dass der Herr mit uns sein Leib teilt und sein Blut. Wir brauchen den Segen Gottes, wir brauchen Zuflucht. Und gerade Gottesdienste sind solche Zufluchtsstätten. Der Mörder ist hinter dir her. Der Teufel will dich vernichten. Der Teufel will dich kaputt machen. Und du brauchst eine Zufluchtsstätte, dass du dich an den Hörnern des Altars festhalten kannst. Mein Gott, mein Gott. Wären die Kirchen damals 1980 in der Osterruhe gewesen, wäre Frau Merkel nicht hier und das wäre uns vielleicht vieles erspart geblieben in aller Liebe. Wir hätten auch keine Wiedervereinigung. Aber die Kirchen in der DDR, sie haben den Regimekritiker Raum und Zuflucht gegeben. Ja, und ich bin dankbar, dass das war. Ich war selbst mehrmals drüben in der Gethsemane-Kirche und habe Geschwister mit unterstützt. Nur nebenbei, nach Ostern, der Auferstehung, wurde ja im Judentum ein großes Erwachen. Da entsteht die Gemeinde. Petrus predigt, dieser Feigling, der sich vor einem Mädel geschämt hat, voll Heiligen Geistes steht, dieser Jesus, den die da gekreuzigt haben, der ist wahrhaftig auferstanden und erlebt. Ich habe es erlebt. Das können wir uns gar nicht nehmen. Wir können nicht aufgeben, das, was wir gesehen und gehört haben, dass die Leichentücher schön sauber zusammengelegt sind, dass das Grab leer ist, dass der Stein weggewälzt ist. Wir können nicht schweigen, was wir gesehen und gehört haben. Das ist Osterfreude, ihr Lieben. Halleluja. Der Galiläer hat gesiegt, hat 300 Jahre später Konstantin geschrieben, oder fast 300 Jahre später. Der Galiläer hat gesiegt. Und dann redet die Frau Merkel noch ganz fromm. Ich nehme sie jetzt gerade auseinander. In aller Liebe. Ich darf ja urteilen und kritisieren. Verstehst du? Ja, das ist unser Auftrag. Wir sollen die Wahrheit sagen gegen den Altar. Und die Frau Merkel sagt und so weiter, ich diene Deutschland. Wenn sie wirklich Deutschland dienen würde, würde die Sache ganz anders laufen hier bei uns. Dann wären die Masken da, da wären die Spritzen da, da wären die Betten da, da wären die Belüftungsmaschinen da, da wären die Laptops da, da würde Kabelverbindungen sein, da könnten die Schüler online arbeiten, aber das alles funktioniert nicht in dieser Gesellschaft. Funktioniert nicht, in aller Liebe. Ich will Deutschland dienen. Nein, wir sind mittendrin auf der Zerstörung Deutschlands. Pass auf, wenn jetzt dieser Lockdown und alles vorbei ist, die ganze Wirtschaft funktioniert nicht. Die ganzen Wirtschaften, die Gastwirtschaften, die ganzen Einzelhändler, die sind am Ende. Es ist längst medizinisch bewiesen, ein gemeinsames Gebet, Gelassenheit und Ruhe, das wirkt Wunder. Oder das Singen, in Notzeiten das Singen. Da atmet die Seele auf, nur in aller Liebe. Die Freude bringt Leben. Jammere und klage und du wirst untergehen. Aber die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wir haben vor Jahren ein Lied gesungen. Und dieses Lied werde ich nachher noch vorlesen. Aber in einem Lied heißt es, in dir, Jesus, ist Freude auch im Leide. Verstehst du, das singt man. In dir, Jesus, ist Freude auch in der Krankheit, auch in dem Mangel, auch in der Schwierigkeit, auch in der Angst. In dir ist Freude. Böse Menschen, habe ich zumindest mal lernen müssen. Böse Menschen haben keine Lieder. Das weiß fast jedes Kind jetzt inzwischen. Ich habe festgestellt, Glauben verlängert das Leben eines Menschen, wenn du getröstet bist, selbst wenn es nur Strohhalm ist, du hältst dich fest. Ich habe noch einen Heiland. Herr, wenn du lebst, bitte hilf mir. Und wenn du nicht mehr hilfst, dann ich befehle meinen Geist in deine Hände, meine Zeit liegt in deinen Händen. Aber die Menschen beten da immer wieder diese ganzen Corona-Gebete nach. Menschen, Kinder und Schüler, die leiden unter dieser Ausgangssperre. Sie werden krank. Sogar kleine Kinder. Wir dürfen nicht mehr draußen auf dem Spielplatz spielen. Und dieses Lied, von dem ich euch lesen, oder ich will nicht singen, weil ich Stimmbruch habe, aber ich will euch das vorlesen. Das haben wir in der Gemeinde in den 60er, 70er Jahre gesungen. Deutschland erwacht! Deutschland erwacht! Deutschland erwacht! Unser Volk, unser Deutsches wird von den Lügnern und Mördern bedroht. Seht, wie es blutet aus brennenden Wunden, wie es, was heilt den Schaden, wer stillt die Not? Deutschland braucht Jesus, seine Millionen sinken hinab in die dunkle Nacht. Bruder und Schwester, wer ist unser Nächster? Deutschland erwacht. Die Christen in Deutschland sollen wieder aufwachen. Ich möchte Hagebuttenpulver euch ins Bett legen, damit ihr nicht schlafen könnt. Das ist mein Anliegen. Deutschland braucht Jesus, Christen erwacht. Christen erwacht. Zu den Städten Judäas gingen die ersten Jünger des Herrn. Dann erst, so hat der Meister befohlen, trug man das Wort in die Ferne. Aber zuerst einmal, ein Leuchtturm leuchtet in seiner Umgebung am allerhellsten. Nicht Missionare nach Afrika zu schicken oder sonst wo auf irgendeiner einsamen Insel. Christen erwacht. Geschwister, das ist mein Anliegen. Ostern ist, dass wir wieder aufwachen aus dem Seelenschlaf, aus dieser Osterruhe. Christen erwacht. Vor der Türe steht der Richter. Seht, das Feld ist zum Ernten weiß. Selig, glückselig die Knechte, die treuen. Groß wird ihr Glück sein und herrlich der Preis. Christen erwacht. Für das Volk, für das eigene. Fang an, für deine eigene Familie zu beten. Für deine eigene Sippe. Für die Berliner. Für die Schwaben, Bayern, was weiß ich. Auch für die Schotten. Christen erwacht. Für das Volk, für das eigene. Tretet am ersten priesterlich ein. Dann auch geht zu den fernen Nationen und ihnen seid ein Führer zu Jesus. Das haben wir gesungen. Waren wir verrückt? Weißt du, der Teufel hat auf Deutschland abgesehen. Warum? Weil hier ein Martin Luther mal gelebt hat. Weil die Reformation von Deutschland ausgegangen ist, was die ganze Welt verändert hat. Ohne die Reformation würden wir heute noch im dunkelsten Mittelalter leben. Christen erwacht. Kinder gehören in den Gottesdienst, aber das heißt ja, man darf keine Kinderstunde mehr im Gottesdienst machen. Die Kinder sollen zu Hause bleiben, die können ja angesteckt werden, die armen Seelen. Nein, du und dein ganzes Haus, ihr sollt dem Herrn dienen. Deine Oma, dein Opa, du und deine Familie und die Babys gehören in den Gottesdienst. Und Jesus sagt, lasse die Kindlein zu mir kommen, denn solches ist das Reich Gottes. Du siehst, das Evangelium ist ganz anders. Also was uns die Sozialisten, Kommunisten, Faschisten und Humanisten predigen wollen. An Ostern feiern wir die Auferstehung Jesu. Da muss man Gott mehr gehorchen als den Menschen. Dumme und feige Christen sind Regierungsgläubige. Ja, wir tun alles, was du uns sagst. Nein, du kannst nicht alles tun, was man sagt. Wenn man dir sagt, spring in den Brunnen, dann bist du dumm, wenn du das machst, wenn du in den Brunnen springst. Ostern im Bett bleiben, das würde dem Teufel gefallen. Christen bleiben nicht im Bett, sie stehen auf, sie widerstehen dem Teufel und sie gehen Ostern in den Gottesdienst, wo auch immer. Und wenn sie keine Kirche haben und dann der Pfarrer die Kirche nicht aufmacht, dann nimmt zwei, drei Geschwister, betet zusammen und singt zusammen, liest aus der Bibel die Ostergeschichte. So wie jene Frauen. Ja, ich kann mir vorstellen, diese drei, vier Frauen, die haben was mit Jesus erlebt und die was mit Jesus erlebt haben, die gehen auf das Grab zu. Wir wollen Jesus salben und sie haben Salböl, teures Salböl mitgenommen, denn der Herr Jesus war noch nicht gesalbt. Denn einen Toten salbt man, dass er im Himmel einen guten Geruch hat, auch wenn es nichts nützt. Sie wollten ihn salben, aber weißt du, Gott kam zuvor. Bevor sie ihn salben konnten, war Jesus weg. Halleluja, Gott hat ihn gesalbt und Gott hat ihn auferweckt und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das hat Gott gemacht. Jesus lebt. Ja, sie haben Salböl dabei gehabt, sie wollen was tun und überlegen sie sich, wer wird uns den Stein wegwälzen? Du kannst gar nicht so schnell denken, wie Gott handelt. In deiner Liebe. Du kannst gar nicht so schnell denken, wie Gott handelt. Und während sie hinten gehen, geh auf deine Probleme zu. Lass die Probleme zu, dass sie passieren. Geh auf deine Probleme zu. Du wirst sehen, was Gott dann für dich tut. Gott handelt nicht für Feiglinge und mutlose Menschen und Menschen, die Angst haben. Geh mutig zu auf deine Riesen, auf deinen Goliath, wie der Kerl auch heißen mag. Und sie gingen auf das versiegelte, bewachte Grab zu. Und als sie dort ankamen, gab es ein Erdbeben und da liegen die ganzen Wächter auf dem Boden, auf dem Bauch. Verstehst du, weil die Erde wackelt, da können sie nicht mehr gerade stehen. Und der Stein, das Siegel des Pilatus ist gebrochen worden und das Grab ist leer. Halleluja. Und sie kamen am Grab an. Das Siegel ist gebrochen, und zwar von innen her, von Gott aus. Gott schert sich nicht um den Kaiser, schert sich nicht um den König, schert sich nicht um den Präsidenten, schert sich auch nicht um den Antichristen. Gott hat gehandelt und gesprochen. Kommt hier die Menschenkinder, und der Erste, der auferstand, war Jesus. Gott lässt sich von niemandem was verbieten und sich daran hindern. Die Menschen können dir viel verbieten, aber das kann nicht gehindert werden. Jesus war, und in dieser Zeit am Samstag, Karsamstag, was hat Jesus am Karsamstag gemacht? Man spricht von dem stillen Tag, der ruhige Tag. Da ist eigentlich menschlich nichts sichtbar, was passiert ist. Ich will sagen, was Ostern los war. Ja, Ostern ist eine Zeit der Auferstehung. Jesus stieg hinab an die untersten Örter der Unterwelt in der Hölle und hat den Adam, den Hiob, was weiß ich, den Noah, all diese Leute, den Methusalem, rausgeholt aus der Hölle. Denn er kam, um die Menschen zu erlösen, nicht die Tiere und nicht den Antichristen. Er kam, um die Menschen zu erlösen. Ich lese hier 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18. Er hat das Gefängnis gefangen genommen. Denn auch Christus ist einmal um der Sünden willen gestorben, als Gerechter für die Ungerechte, und um uns zu Gott zu führen, uns Menschen. Wenn er einen Menschen zu Gott führt, hat er alle Menschen zu Gott geführt. Dem einen hat er gesagt am Kreuz, du wirst heute mit mir im Paradies sein, das gilt für dich und für mich. Ich werde im Paradies sein, weil der Heiland für mich gestorben ist und ich fürchte mich nicht. Gott wird also alle Menschen, Gerechte und Ungerechte, zu Gott zu führen. Stell dir mal vor, das steht hier beim Petrus, Gerechte und Ungerechte. Gott lässt die Sonne scheinen für Gerechte und Ungerechte. Und er ist ihm zum Leben geworden, den Menschen. Gott hat Jesus aufgeweckt, und im Geist ist er auch hinabgegangen und hat den Geistern in dem Gefängnis gepredigt. Jesus sagt, ich habe noch andere Schafe. Nicht nur die Juden damals, die Menschen, die Lebenden, die sichtbaren Menschen, sondern auch die Menschen, die schon längst im Jenseits sind. Und ich muss zu den anderen Schafen gehen. Und ich habe noch andere Schafe, die will ich auch noch zu mir holen. Also, er ist im Geist hinabgegangen und hat den Geistern gepredigt, im Gefängnis dort, nämlich denen, welche einst ungehorsam gewesen sind. Und so weiter. Ja, Christus hat ja gesühnt für uns am Kreuz, für unsere ganzen Launen und die ganzen Untugen. Als Gottes Langmut geduldig wartete und in den Tagen Noahs, während die Arche hergestellt wurde, und das sind nur wenige, in der Arche sind nur 8 Seelen selig geworden. Versteht, aber es gab mehr als nur 8 Menschen damals. Ja. Und jetzt passiert was Neues. Plötzlich sprießt das. Plötzlich sprießt das. Ostern hat etwas mit Frühling zu tun. Die Natur erwacht. Auch unsere Natur. Das Leben kommt zurück. Das Gras schlägt aus. Die Wurzeln. Und glaubt doch nicht, das Leben des Menschen ist mit Gras. Das wird abgesägt. Und je mehr das abgesägt wird, desto dichter wird das Gras. In aller Liebe. Das weiß ich an meinem Rasen. Gott macht es hier. Und das ist kein Menschenwerk. Ostern ist kein Menschenwerk. Wenn die Natur erwacht, dann soll auch der Mensch erwachen, von wegen Osterruhe. Seit Ostern ist unser Leben nicht mehr hoffnungslos. Ostern brachte einen lebendigen Heiland. Jesus lebt. Zuerst weinst du vor Freude, kannst nicht fassen, kannst nicht begreifen. Ich kann es auch nicht begreifen, aber es ist Realität. Ostern ist sowas wie Frühling, eine Zeit des Aufbruchs. Der erste Tag des Monats, des Jahres, des Lebens. In dem Moment, wo du wiedergeboren wirst, ist dein erster Tag deines Lebens. Manche Leute sagen, ich habe nur 3 Tage Geburtstag. 3 Jahre Geburtstag. Ja. Aber da, wo du wiedergeboren wirst, vergiss die ganze übrige Zeit, die ganzen 80 Jahre, was du gelebt hast. Der Tag, an dem du wiedergeboren bist, beginnt ein neues Leben für dich. Was bringt uns Frühling? Aufbruchstimmung, Hochstimmung. Ja. Dass die Freude kommt wieder zurück, die alte Freude, die Sonnenstrahlen, die gute Laune. Wenn es draußen kalt ist, stürmt und schneit und das Wetter wütet, da vergeht dir die Freude. Da möchtest du zu Hause in dein Zimmerchen sitzen und deine Winterfreude genießen. Aber Ostern kommt, Leute gehen in die Baumärkte, Gartencenter, man beginnt zu Hause Frühjahrsputz, da werden die Fenster wieder auf Hochglanz gebracht und der Körper tankt Licht. Die Märzsonne ist ganz stark. Es gibt plötzlich hormonelle Umstellung im Gehirn. Man wird wieder fitter und fröhlicher und frischer. Halleluja. Die Zirbeldrüse beginnt zu arbeiten, ganz anders wieder, wird aktiv, lebt wieder auf. Pass auf, was du erlebst im Frühling. Frühling ist ein Erwachen in der Luft. Die Zugvögel kommen zurück. Ich weiß nicht, ich habe schon jetzt ein paar Mal Zugvögel bei mir gesehen. Da fliegen nicht mehr die Flugzeuge, jetzt fliegen die Zugvögel hier. Ich bin erstaunt. Aber machen keinen Lärm. Die bauen ihre Nester. Die Vögel gehen auf die Brautschau. Ja, die Tiere gehen auf die Brautschau. Etwas Neues band sich an. Das ist Ostern. Etwas Neues ist im Werden. Eine Ahnung liegt irgendwo in der Natur. Die erwacht aus dem Winterschlaf. Jesus kommt aus dem Grab oder ist nicht mehr im Grab. Für wahre Christen, ja, ist kein Verstecken mehr nötig. Sie müssen nicht mehr in eine Box reingepresst werden, in eine Schachtel, in Begrenztheit. Das darf's nicht, das darf's nicht, das darf's nicht. Paulus sagt einmal, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles bessert mich. Alles erlaubt. So, die Auferstehung geht uns voraus. Jesus sagt, ich selbst gehe dir voraus und so weiter. Und im Propheten wird schon gesagt, sogar auf die Berge, auf den Schwierigkeiten und so weiter. Ich stelle wieder alles her, ich mache wieder alles neu. Gott selbst ist der Macher. Vergiss die ganzen Politiker, die Mediziner. Wenn Gott das Haus nicht baut, arbeiten alle umsonst, die daran bauen. Gott macht alles für dich. Seine unsichtbare Hand, wird der Stein weggewälzt. Plötzlich passiert etwas und er geht voran. So wie Josef und Moses dem Volk Israel voranging, der Herr geht uns voran, wir müssen ihm nur nachfolgen. Nicht nur bestimmte Dinge tun, sondern Nachfolge ist, dort zu sein, wo Jesus ist. Und Jesus immer nur dort, wo Leben ist. Jesus nicht auf dem Friedhof. Er ist auferstanden und er lebt. Das haben die Engel gesagt. Er ist nicht hier. Was sucht er den Lebendigen bei den Toten? Jesus räumt mit den Herren und Herrschaften auf. Ostern. Geschwister, ist es so wichtig, dass er Ostern ist morgenrote Welterlösung. Da können wir predigen und loslegen. Der Herr lebt, der Herr lebt, der Herr lebt, der Herr lebt. Und er wird weiterleben. Wenn du aus der Osterruhe aufwachst und tust das, was der Herr sagt, dann passieren Zeichen und Wunder. Und was hat der Engel den Frauen gesagt? Geht, ganz schnell geht und sagt es dem Petrus, dass der Herr auferstanden ist. Denn der hat bitter nötig, dass der Herr auferstanden ist, dass er das weiß. Denn sonst hätte sich einen Strick genommen, wie der Judas, ja, und ermutigt ihn. Der Herr lebt, der Herr lebt, der Herr lebt. Geht und holt ihn aus der Verzweiflung raus. Geht und sagt es dem Petrus, diese Osterfreude, du solltest irgendjemand dieser Tage anrufen und sagen, der Herr lebt. Lass deinen Kopf nicht hängen. Sei nicht mutlos. Du hast Fehler gemacht, bist gefallen, hast gesündigt. Vielleicht bist du fast im Sumpf untergegangen. Ja, Gott will dich auf die Füße stellen. Petrus, Gott will dich wieder aufrichten. Geht und hebt ihn wieder auf, bringt ihn in die Herberge, ermutigt. Peter, Peter, der Herr lebt, der Herr liebt dich, der Herr ist für dich gestorben. Jesus hat den Kampf gewonnen. Sag's dem Petrus, geht und sagt es ihnen, die durch große Stürme gegangen sind, die am Boden liegen, die erschüttert sind. Befreit die Besessenen, die von Angst besessen sind, die in Not geraten sind. Hilft ihnen, dass sie wieder Licht sehen, das Licht Gottes. Geht und sagt es dem Petrus. Es ist so eine Kleinigkeit in der Bibel. Das überspringen wir, überlesen. Aber geht und sagt es dem Petrus. Der Vorhang ist zerrissen, der Herr lebt, der Herr ist auferstanden. Es ist so viel passiert. Ostern war eine Entscheidungsstunde der Menschheitsgeschichte, ein Wendepunkt. Ostern ist ein gewaltiges Natur- und Geistesereignis. Das ist eine verdichtete Atmosphäre in der Luft. Halleluja. Das göttliche Timing. Und dann hast du plötzlich ein neues Lebensgefühl. Plötzlich dieses Osterereignis. Dann wird die Zeit umgestellt. Heute wurde die Zeit umgestellt. Verstehst du? Da beginnt die Uhr anders zu gehen. Da tickt alles anders. Eine Zeitumstellung. Etwas Großes bahnt sich an. Der Herr lebt. Ohne Ostern wäre unser Leben stinklangweilig. Wir wären nur vertröstet von den Medien, von den Politikern, von den Gauklern und so weiter. Wir haben nichts unter Kontrolle. Aber jetzt hat Gott die ganze Welt, das ganze Universum, die ganze Schöpfung, alles unter seiner Kontrolle. Ihr werdet, ja, geweckt durch, nicht nur, dass Jesus auferweckt wurde, sondern auch wir werden täglich geweckt, dass wir wieder Freude haben. Wir werden wieder Freude haben. Der Teufel konnte Ostern nicht verhindern. Konnte machen, was er wollte. Da geschah ein großes Beben. Der Tod hat seine Macht verloren. Und wir müssen jetzt das Osterereignis weiter verbreiten. Diese Osterfreude. Freudig, Bruder. In der orthodoxen Kirche sagen die Leute, oder sagt der Priester, der Herr ist auferstanden, und die ganze Gemeinde brüllt, er ist wahrhaftig auferstanden. Ist das nicht toll? Ich mag das. Diese ganzen Liturgie, er ist wahrhaftig auferstanden, sagt die ganze Gemeinde. Einer fängt's an, und alle beginnen zu jubeln. Die Klugen haben sich verrechnet, die Rechnung ohne Gott gemacht, der Herr lebt. Die Juden haben die ganze Rechnung unter Gott gebracht. Die haben teuer bezahlt. Die hätten sich so viel Geld sparen können. In Urlaub gehen und sonst noch was. Durch die Auferstehung Jesu begann ein Reinigungsprozess, ein Veränderungsprozess, eine neue Zeitrechnung begann sogar. Halleluja. Und Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Das ist Ostern. Der Herr macht alles neu. Eine neue Welt, neue Erde, neuer Himmel, neues Jerusalem. Die Zeit der Wiederherstellung beginnt und es fängt Stück für Stück. Du, es wächst, es gedeiht, es grünt hier. Ach, da ist was los. Jetzt musst du nicht mehr an dein Gestern denken, Petrus. Vergiss das alles. Denk nicht mehr an deine Fehler, an dein Versagen, dass du den Heiland dreimal verleugnet hast. Petrus muss sich nicht mehr weiter zermürben und verzweifeln. Geht und sagt es dem Petrus. Das ist eine Botschaft. Sag es deinem Pfarrer. Petrus war der erste Papst angeblich. Verstehst du, aber war doch so fehlerhaft. Der Herr ist auferstanden. Ja, vergiss es, du hast den Herrn verleugnet, du hast keine Ahnung gehabt damals. Die Zeit der Unwissenheit rechnet Gott nicht mehr an. Klag nicht mehr. Geh, Martha, geh, Maria, geh, Magdalena, und sag es dem Petrus. Und da gehen drei Frauen hin. Das sind typisch Männer, die haben den Frauen nichts geglaubt, kein Wort und so weiter. Und dann rennen sie selber, wollen sich selbst überzeugen. Und Petrus in seiner Freude, wirklich ist der Herr wirklich auferstanden und guckt ins Grab. Ja, wahrhaftig ist er auferstanden. Sein ganzes Sündenregister ist ausgelöscht, hat ein neues Bewusstsein, neuen Glauben, neuen Auftrag. Und nach der Auferstehung kommt der Heiland gleich als erstes zum Petrus. Petrus, hast mich lieb? Dreimal wird er gefragt. Und dann sagt er, weide meine Schafe. Du hast versagt, hast Fehler gemacht. Schau den Auferstandenen an, begegne deinem Jesus, der lebt. Und du kriegst einen neuen Auftrag. Sein Leben hat wieder Sinn und Zukunft. Und er wird ein Prediger des Evangeliums. Eine Legende erzählt von Petrus. Er geht von Rom, die Via Appia, runter, weil in Rom Christenverfolgung ist. Und die Leute haben gesagt, Petrus, wir brauchen dich noch. Hau ab, verschwinde, so. Ja, du kannst im Untergrund, auf dem Land, auf dem Bauernhof auch noch Gott dienen, gewiss. Und dann begegnet der Herr ihm, als er die Via Appia, ich bin die Strecke mal gelaufen, zu Fuß, wollte sehen, wie das aussieht, diese Via Appia. Er geht auf diese Via Appia und plötzlich kommt der Herr ihm entgegen und dann fragt Petrus, Herr, wo gehst du hin? Quo vadis? Und der Herr sagt, ich gehe nach Rom, um wieder neu zu sterben. Und dann sagt Petrus, nein, Herr, du musst nicht gehen, ich gehe wieder zurück. Weißt du, dann gehst du wieder in deine Arbeit zurück, in deinen Auftrag zurück. Wenn du dem Auferstandenen einmal begegnest, dann gehst du nicht mehr zurück und versteckst dich nicht irgendwo auf dem Bauernhof. An Ostern hat sich Gott verwirklicht, sich durchgesetzt, das Leben sich durchgesetzt, die Wahrheit, die Wirklichkeit. Seit Ostern läuft ein anderes Programm, die Uhren gehen anders. Seit Ostern steht das Leben vorne an. Ich lebe, weil Jesus lebt. Halleluja. Das Lied gefällt mir. Als wir das vor in den 70er Jahren ein Lied mal aus Amerika zuerst mal gehört haben, das war so eine Glaubensstärkung. Mein Jesus, ja, er lebt für alle Zeit. Seit Ostern steht das Leben vor uns, nicht hinter uns mehr, nein, vor uns. Das ist die Zukunft. Seit Ostern ist Gott für uns Menschen wieder sichtbar und gegenwärtig, wieder greifbar. Da gibt es keine verschlossenen Türen. Ja, zweiten Sonntag, hier in Judäa, da kommt der Herr, durch die verschlossenen Türen kommt der Herr, und das ist Ostern, Gott kommt zu uns durch verschlossene Türen, deshalb Osterfreude, danke Herr für diese Osterfreude, ich danke dir, dass du lebst, und ich freue mich über Ostern, dass du auferstanden bist, und du machst jetzt Bahn, Herr, diese ganze Karwoche, so schlimm, wie sie auch ausgesehen hat in deinem Leben, diese Tage, wo man dich verleugnet hat, verraten hat, wo man, ja, dich gedemütigt hat, dich gekreuzigt hat, diese Tage hören mit dem Triumph und dem Sieg auf. Der Herr hat gesiegt, der Löwe aus Juda hat gesiegt, der Galiläa hat gesiegt, der Tod, die größte Schwierigkeit hast du überwunden, mein lieber Heiland, und weil du lebst, darf ich wieder ein ganz neues Kapitel in meinem Leben beginnen. Jesus, du erlöst uns von toten Glauben und ich darf teilhaben an der Gnade Gottes. Lobe den Herrn, meine Seele, und das alles, was in mir ist. Amen.